Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer. In der heutigen Sendung möchte ich mich ausnahmsweise nochmal einem Nachhaltigkeitsthema widmen, das sich in der vergangenen Woche angeboten hat. In der Nachhaltigkeitsbewegung suchen viele Menschen nach Antworten, wo sie auch hinschauen, ökologische Katastrophen. Globale Erwärmung, Anstieg der Meeresspiegel, Überfischung, Plastikmüll in den Weltmeeren, Artensterben, Abholzung der Tropenwälder, Überdüngung, Massentierhaltung. All das ist seit langem Realität. Zahlreiche Studien und Gutachten bestätigen, welche Gefahren auf die Menschheit zukommen, aber geändert hat sich nichts. Hier setzt der Wissenschaftler Dr. Michael Koppatz vom Institut für Klima, Umwelt, Energie aus Wuppertal mit seinem Buch Ökoroutine an. Im Mittelpunkt seines Buches steht deshalb die Therapie, nicht die Diagnose. Ökoroutine heißt das Buch und Ökoroutine nimmt den soziokulturellen Wandel in den Blick, nicht die Technik. Es geht um konkrete Maßnahmen, nicht um ferne Ziele. Ökoroutine gibt die Hoffnung nicht auf, dass geschehen kann, was geschehen muss, damit wir tun, was wir für richtig halten. Wir hatten Gelegenheit, vor einem Vortrag von Professor Koppatz das folgende Gespräch mit ihm aufzuzeichnen. An dem Gespräch waren Josef Alke und Richard Schäfer beteiligt und als Gast Frau Hopfgarten von Ökoherz. Die Sendung haben wir aus Termingründen vorproduziert.
Radio Frei Stadtgespräch.
Ich begrüße heute im Studio Dr. Michael Koppatz aus dem Institut für Klima, Umwelt, Energie aus Wuppertal. Herzlich willkommen, Herr Dr. Koppatz.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Wir haben heute die Aufgabe, uns zum Thema Ökoroutine zu beschäftigen. Das heißt, Sie sollen unsere Fragen dazu beantworten, weil Sie dazu ein Buch geschrieben haben, Ökoroutine, damit wir tun, was wir für richtig halten. Und vielleicht erklären Sie den Hörern erstmal, welcher Begriff, welche Inhalte sich hinter dem Begriff Ökoroutine für Sie verbergen.
Ja, auf den Begriff bin ich gekommen, dadurch, dass 95% unserer Alltagshandlungen sind Routinen bzw. sind Gewohnheiten, also Handlungen, über die wir gar nicht nachdenken. Das geschieht unbewusst. Und das gilt auch für ganz viele Handlungen, wo man sagen würde, die sind höchst problematisch für den Klimaschutz. Und wenn sich diese Handlungen ändern sollen, das ist die Kernthese, dann sage ich, das wird sich nicht dadurch ändern, indem ich noch eine neue Broschüre herausgebe, einen schönen Flyer oder eine Kampagne mache. Deswegen ändern die Menschen nicht ihre Routinen, sondern sie ändern ihre Gewohnheiten nur durch ein einschneidendes Erlebnis, eine katastrophale Entwicklung oder wenn sich die Rahmenbedingungen, die Strukturen ändern. Also zum Beispiel die Gegebenheiten auf der Straße oder die Vorgaben für Neubauten und vieles mehr. Da bringe ich gleich einige Beispiele. Aber das Motto lautet hier, Strukturen ändern statt Köpfe. Das ermöglicht viel leichter Verhaltensveränderung als moralische Appelle.
Da reißen Sie natürlich Mauern ein, denke ich mal.
Na, ich zeige in dem Buch an ganz vielen Stellen, dass das praktisch schon geschieht. Also das Konzept der Ökoroutine funktioniert. Die Kernbegriffe, um die sich das dann kreist, sind Standards und Limits. Und ich muss zugeben, gerade bei den Limits, da gibt es schon natürlich Widerstände, aber es ist gut, dass man hier auch zeigen kann, dass es an ganz vielen Beispielen funktioniert.
Herr Dr. Koppatz, wen wollen Sie erreichen?
Die Zielgruppe der Ökoroutine ist der allgemein an Nachhaltigkeit und Umweltschutz interessierte Leser. Also auch schon diejenigen, die, sagen wir mal, sich zutrauen, etwas Intellektuelles zu lesen, wie zum Beispiel die Süddeutsche oder die Zeit. Aber Also ist jetzt nicht der Bildleser, den kann ich mit dem Buch nicht erreichen, das ist mir klar. Dafür ist es doch ein bisschen zu akademisch. Aber es ist halt auch kein wissenschaftliches Buch, sondern ich habe versucht, möglichst anschaulich zu schreiben und so, dass es Spaß macht zu lesen. Und deswegen hoffe ich auch, Menschen zu erreichen, die nicht unmittelbar in der Umweltszene sowieso schon aktiv sind, sondern auch andere, die sich hier und da mal mit Umweltschutz befassen. Und gerade für die wäre dieses Buch auch ideal.
Haben Sie da noch jemanden in petto, der für die Bildleser dieses Buch nochmal auf einem anderen Level schreibt?
Das wäre eine Frage, die man diskutieren müsste und letztlich auch eine Frage der Finanzierung, ob jemand, sagen wir mal, ein solches Produkt mit initiieren würde. Das Buch habe ich ja schon zu 90% in meiner Freizeit geschrieben und jetzt ein neues Produkt zu generieren, das würde jetzt momentan meine Kapazitäten sprengen, aber vielleicht findet sich ja noch ein Stifter oder ähnliches. Allerdings, ja, also auf Bildniveau kommunizieren, das geht schon, aber in die Bild reinkommen mit so etwas ist quasi unmöglich.
Da fließt kein Blut, das ist zu wenig dafür. Herr Dr. Koppertz, viele Europäer treten ja für Umweltschutz ein, trotzdem will zum Beispiel keiner auf das Auto verzichten. Hoher Aufwand wird auch beim Internethandel in Kauf genommen, wenn, wie Sie auch in dem Buch schreiben, auf einmal 5 Postautos einen Ort anfahren, wo es sonst einer ist. Darauf will auch keiner verzichten. Ist in kleinen Orten, wo es keinen Handel mehr gibt, auch relativ schwierig. Wie wollen Sie das den Leuten vermitteln, darauf zu verzichten?
Man muss ja nicht bei denen anfangen, wo es am allerschwersten ist oder quasi unmöglich. Fangen wir an mal mit den Menschen in der Stadt, also hier zum Beispiel in Erfurt oder in Berlin, wo zum Beispiel auch gute Nahverkehrssysteme da sind, wo Läden und vieles mehr gut erreichbar sind. Wir haben 2 Sachen eingesprochen, einmal das Auto und einmal Zulieferverkehr. Beim PKW ist die ganz einfache Wahrheit, 90% der Bundesbürger sind laut Befragung für den Klimaschutz. Alle wollen den Klimaschutz. Nur persönlich anfangen, fällt den Menschen unheimlich schwer. Und das kann man ganz leicht dadurch erklären, dass wenn ich jetzt in meiner Wohnsiedlung als Erster oder alleine mein Auto stehen lasse und dem, das fühlt sich ja auch an wie Verzicht, weil alle anderen machen weiter wie bisher. Und das ist dann ganz rational so zu denken, das bringt ja nichts. Das ist das Gefühl. Das Dilemma daran ist, dass dieses individuell rationale Verhalten zu einem kollektiv irrationalen Ergebnis führt, da ja niemand den Klimawandel will. Und deswegen arbeite ich mit der Ökoroutine ganz viele Vorschläge aus, wie die Rahmenbedingungen sich so verändern, dass alle dann mitmachen und die Verhaltensweisen sich quasi verselbstständigen. Um es an einem Beispiel zu bringen mit dem Auto, wenn ich eine Siedlung ziehe, wo alle kein eigenes Auto haben und alle Carsharing mitmachen, also sagen wir mal 20 Wohneinheiten, zusammen Carsharing nutzen, weil sie sich vorher dazu verpflichtet haben, dann fühlt sich das schon ganz anders an für mich. Dann machen die anderen mit und das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Und das ist dann eine strukturelle Veränderung, die ich da initiiert habe. Bei dem Zulieferverkehr ist es anders. Da kann man sagen, es ist ökologischer Unsinn, dass 5 verschiedene Firmen Pakete in die Stadt liefern. City Logistik ist ein ganz altes Konzept vom Wuppertal-Institut, ist mittlerweile schon über 20 Jahre alt. Das mal auf den Weg zu bringen, das wäre eine große Baustelle, aber faszinierend und wichtig.
Das haben wir schon mal diskutiert bei der Frage Schulspeisung, wo also das Schulessen, das früher zu DDR-Zeiten in den Schulen zum großen Teil gekocht wurde, jetzt aus Kassel kommt, also 60, ja. 70 oder 100 und mehr Kilometer herangekarrt wird mit der Option, wir sparen da, wir brauchen keine Personalkosten, dies und jenes und so weiter. Das sind also solche ökologischen, unsinnigen Regelungen erleben wir ja auch im täglichen Leben.
Richard, das ist fast der ideale Einstieg, schon auch für Frau Hopfgarten vom Thüringer Ökoherz, die ja den Herrn Dr. Koppertz eingeladen hat. Denn im Buch fängt es ja vorne als Einstieg an, auch mit der Lasagne-Story, mit dem Pferdefleisch. Und wenn man bedenkt, dass hier das Beispiel, wir hatten das im Vorgespräch ja, Herr Dr. Koppertz, die berühmte Becher-Diplomarbeit mit 9000 Kilometern und seitdem ist nichts besser geworden, sondern eigentlich die letzten 20 Jahre noch mehr Kilometer, noch mehr Vernetzung, um eine Lasagne zu produzieren. Und da deswegen habe ich jetzt Frau Hopfgarten von Thüringer Ökoherz mit ans Mikrofon gebeten. Das ist ja, glaube ich, wahrscheinlich auch ein Teil dessen, warum Sie Herrn Koppertz mit eingeladen haben, um genau diese Bezüge, wie regional, wie biologisch, mit welchen eigentlich auch Wertigkeiten müssten Lebensmittel oder anderes auch produziert werden, um das mal deutlich zu machen, heute Abend die Lesung. Frau Hopfgarten, was hat Sie bewogen, Herrn Koppertz einzuladen?
ja, da muss ich eine ganz andere Geschichte erzählen. Also nicht von saisonal und regional oder doch von regional. Es fängt auf der Regionalbundeskonferenz in Hamburg an. Die war, glaube ich, im Juni dieses Jahres. Eine Kollegin von mir war da, die hat sich den Vortrag von Dr. Koppertz angehört, kam am Montag auf Arbeit und hat gesagt, den Typen brauchen wir, den müssen wir ins Ökoherzzelt zu diesem Vortrag holen. Sowas brauchen wir in Thüringen. So ein Stein des Anstoßes, der was positiv ins Rollen bringt. Da habe ich noch gar nicht gedacht, dass ich Herrn Koppert so schnell, also er hat prompt innerhalb von 10 Minuten auf meine Mail reagiert, die ich ganz vorsichtig geschrieben habe. Deswegen sitzen wir jetzt hier. Genau. Ich würde gerne noch mal was zur Rolle von Ökoherz sagen. Mhm. Theoretisch müsste das oder vielen Hörern vom Radio frei bekannt sein, weil das ja auch, weil wir auch einiges zusammen machen. Ökoherz ist der Förderverein des Thüringer Ökolandbaus oder des Ökolandbaus in Thüringen. Wir sind seit 91 am Start, also von den ersten Öko-Pionieren, zum großen Teil Ex-DDR-Lern, gegründet, treten wir halt hier in Thüringen dafür ein, für Veränderungen. Wir sind jetzt nicht nur bei den Ökobauern aktiv, sondern auch bei der Verbraucheraufklärung, angefangen von Kindergärten, Schulen, bis in den Bereich wirklich in der Politik irgendwo ein bisschen mitzumischen. Von daher ist das auch ein wichtiges Feld von uns, eine Struktur zu ändern. Ich erwarte von Herrn Koppertz, dass er mir sagt, welche Hebel wir umlegen sollen, damit es losgeht.
Ja, das will ich wohl machen nachher. Ja.
Das Gespräch mit Dr. Koppertz und Frau Hopfgarten von Ökoherz setzen wir nach den nächsten Musiktiteln fort. Und als erstes bieten wir da an aus dem Album Neue Helden Ökostrom und dann Living for Nature von WS Media.
Radio frei Stadtgespräch.
Ökoroutine heißt das Buch von Michael Koppertz, das wir heute vorstellen. Der Autor ist im Studio und beantwortet unsere Fragen. Er will in seinem Buch nicht nur diagnostizieren, sondern auch Therapien anbieten und drückt sich dabei nicht vor unbequemen Botschaften.
Das ist ja eigentlich auch der Sinn Ihres Buches, dass Sie nicht die Diagnose beschreiben, warum alles so schlecht ist, sondern Therapie betreiben, also sagen können, was muss der Einzelne machen, was muss die Politik machen. Vielleicht können Sie das für die Hörer ganz kurz umreißen. Was erwarten Sie denn von der Politik, wenn sie die Ökoroutine umsetzen soll, wenn sie vielleicht wegkommen soll von Projekten zu tatsächlichen Handlungen?
Also erstmal finde ich es gut, dass Sie das so jetzt betonen, weil ganz viele Bücher haben erstmal immer eine riesenlange Analyse und am Ende kommt ein ganz kleiner Teil mit Empfehlungen. Und die sind immer auch noch so ziemlich locker, lapidar und unverbindlich und unkonkret. Ich mache es genau umgekehrt, ganz kurze Analyse, 30 Seiten und auch nicht jetzt, wie schlimm das mit dem Klimaschutz ist und all die Sachen. Das sage ich alles gar nicht, davon gehe ich einfach aus. Sondern fasse gleich zwei Themen an, warum wir nicht tun, was wir für richtig halten und warum also auch systemische Faktoren uns von bestimmten Dingen abhalten. Und schaffe damit die Grundlage für viele Vorschläge, die teilweise als dramatisch empfunden werden. Aber diese Vorarbeit muss ich leisten, damit man auch Politiker einsehen, ja stimmt, mit Appellen alleine werden wir diesen Wandel nicht in Gang bringen. Nun ist es ja so, Politik ist in den letzten Jahren viel gescholten. Es geht das Aufkommen der AfD, Trump, Brexit. Man hat das Gefühl, die Menschen sind frustriert, von der Politik enttäuscht. Das muss man jetzt einfach so zur Kenntnis nehmen. Ich persönlich sehe aber auf der anderen Seite, was Politik alles bewirkt hat. Wenn wir jetzt mal alleine die Energiewende nehmen, das Gesetz für erneuerbare Energien, geradezu faszinierend. Und an diesen Beispielen kann man sagen, hey, da macht Politik den Unterschied. Und das ist auch das Interessante. Ist in Aachen mit dem sogenannten Aachener Modell entstanden. Diese Einspeisevergütung, die weltweite Energiewende auf den Weg gebracht hat, haben quasi die Aachener, so ein kleiner Verein, erstmals erprobt, gegenüber den Stadtwerken erkämpft und dann wurde das 1990 zu einem kleinen Bundesgesetz und 1998 zum EEG, wie wir es heute kennen. Und an dem Beispiel merkt man auch, dass das Engagement vor Ort und dieses Ausprobieren in diesen, manche sagen ja auch Reallabore, also die Menschen hier in Erfurt, was die hier ausprobieren und in Bewegung bringen, das hat Auswirkungen bis zur Bundespolitik. Aber das Wichtige ist auch dann zu sagen, wenn etwas gut funktioniert, dass man sagt, okay, jetzt heben wir das Förderprogramm durch Förderprogramme bundesweit auf eine Bühne oder machen es gar, verankern es gar gesetzlich. Und da dann nicht mehr weiter abzuwarten, wenn man weiß, dass es funktioniert. Und so merkt man halt, dass beides zusammengehört und die Politik bewegt sich in der Regel nur, wenn sie Druck bekommt.
Ja, unter Druck werden aus Kohlen Diamanten, sagen die Physiker. wenn Sie das jetzt so sagen, also dann, das kommt auch aus Ihrem Buch oder aus einigen Texten, auch aus den Pressereaktionen heraus. Sie brauchen für die Umsetzung von Ökoroutine einen langen Atem, Sie brauchen Beharrlichkeit. Und bei Beharrlichkeit ist ja immer die Frage, wie schaffe ich es, die Leute auf eine lange Zeit zu einem Gedanken zu halten oder zu stehen oder den Gedanken für den Gedanken einzusetzen, ohne dass da von heute auf morgen schon mal ein Erfolg da ist.
Genau, es gibt ja, nehmen wir die Landwirtschaft, da gibt es ja über die letzten 20 Jahre positive Entwicklung. Der Schadstoffeintrag hat sich etwas verringert, die Standards in der Tierhaltung haben sich etwas verbessert. Zum Beispiel hat ein Legehuhn jetzt doppelt so viel Auslauffläche wie im Jahr 2003. Das haben die Menschen gar nicht mitbekommen. Das Produkt an der Ladentheke hat sich verändert, ohne die Einstellung am Tisch und die Einstellung am Küchentisch hat sich gar nicht geändert. Deswegen meine ich auch, und das arbeite ich da auch aus, dass wir in 20 Jahren 100% Ökolandbau in der Europäischen Union haben könnten und keiner würde es richtig mitbekommen. Im Gegenteil, es entstehen ganz viele Jobs und alle profitieren. Die Leute sind momentan unzufrieden. Sie gehen in Berlin auf die Straße einmal im Jahr und demonstrieren mit 70.000 Leuten, wir haben es satt. In dem Moment, wenn die Menschen aktiv sind und Widerstand leisten, dann haben Politiker, die das Agrarsystem reformieren wollen, haben es dann leichter. Und da merkt man, dass dieses Engagement und die Initiative auch denn diese ganzen kleinen Schritte ermöglicht. Meistens sind es keine sehr großen Schritte, manchmal aber schon. Das hängt immer auch ein bisschen von der Zeit ab. Wenn zum Beispiel gerade in der Agrarbranche eine große Krisensituation ausgebrochen ist, wie damals bei BSE, dann ist die politische Bereitschaft für Reformen auch größer. Und manchmal geht es nur mit sehr kleinen Schritten, die in der Öffentlichkeit gar nicht wahrgenommen werden.
Ich habe das Buch eigentlich auch so gelesen, dass es eigentlich die Politiker direkt selbst auch ermutigt. Das heißt, wenn ich bedenke, dass wir Rauchen verboten haben in den Gaststätten und der Kulturwandel hat gerade stattgefunden oder vor 15 Jahren Handybecher, also diese Kaffeebecher und Handy-Smartphone-Apps, die einen nur noch zum Runtergucken gerade bringen bei irgendwelchen Spielen, gar nicht da waren, haben wir eine Kultur gelernt, die ja theoretisch auch wieder verlernbar ist. Aber ich habe im Buch, Herr Kopertz, verstanden, eigentlich brauchte die Politik vor einem Teil dieser Gesetze auch in Bezug auf Wirtschaft, auch in Bezug auf Produktion gar keine Angst haben. Sie müssten es eigentlich nur tun und dann würde man es gar nicht merken.
Sie müssen es sogar einfordern. Sie müssen es sogar einfordern. Nehmen wir jetzt die blaue Plakette. Das hat die Automobilindustrie ja mit Erfolg verhindert. Und ich kann das nicht verstehen, weil sie hätten davon profitiert. Wenn die Standards erhöht werden mit denen, also das mit für die Fahrzeuge, die in die Innenstadt fahren dürfen, dann heißt das, irgendwann müssen die Leute das Auto abschaffen oder andere Filtertechnologie einbauen und das löst Investitionen aus. Wenn man so wie Oslo sagt, ab dem Jahr 2019 dürfen nur noch emissionsfreie Fahrzeuge in die Stadt. Wenn wir das in Berlin, Hamburg und München machen würden und vielleicht auch noch in Erfurt, nur in die Innenstadt dürfen emissionsfreie Fahrzeuge, was meinen Sie, wie schnell die Leute ein Elektroauto kaufen würden? Ja, und dann braucht man keine Umweltprämie dafür.
Worauf führen Sie aber zurück, dass es sich so nicht umsetzt? Ist es einfach die Kraft der Lobby, also gar nicht der Druck der Straße der Bürger, sondern ist es mangelnder Erkenntnisgewinn, die Lobby, die zu stark ist? Was ist
also
es, was ist verhindert?
Das sind zwei verschiedene Sachen. Also es kommt auf den Bereich an. Bei der Agrargeschichte sage ich gleich was. Beim Autobereich ist das Kernproblem, dass durch einen Elektromotor, dadurch, dass kein komplizierter Motor und kaum noch ein Getriebe notwendig ist, wahrscheinlich ein Drittel der Jobs überflüssig werden in der Automobilindustrie. Das sind also locker 250.000 Jobs. Und hinzu kommt, dass auch im Werkstattbetrieb wahrscheinlich zwei Drittel der Stellen überflüssig sind, weil ein Elektromotor quasi wartungsfrei ist. Da steht noch die Software an, Bremsbeläge, aber selbst die Bremsbeläge nutzen sich nicht so stark ab, weil ja durch die Motorbremse gebremst wird. Und das löst nicht nur Widerstand aus bei den Gewerkschaften und den Mitarbeitern, sondern auch bei der Politik, weil die sehen, da bricht denen ganz viel weg. Das sind die Kernwiderstände, deswegen läuft das Elektroauto in anderen Ländern ja auch viel erfolgreicher und auch die Förderung viel erfolgreicher. In der Agrarindustrie liegt der Fall anders. Da sehe ich eigentlich nur Profiteure und trotzdem kommt der Fahrplan, den ich da vorschlage, also über 20 Jahre diese Standards zu erhöhen, kommt quasi gar nicht in Gang. Das sehe ich genauso wie bei der Energiewende. Die haben wir nur auf den Weg gebracht gegen RWE und gegen E.ON und Vattenfall. Nicht mit denen Hand in Hand. Das war ein Kampf über 20, 30 Jahre, der anfangs der Anti-AKW-Bewegung. Und so wird es wahrscheinlich auch im Agrarbereich sein. Das wird nur gegen Monsanto und BASF gehen und gegen die Agrarindustriellen, die Großinvestoren. Aber ich muss halt irgendwie dazu kommen, dass die ganzen kleinen Landwirte, die von dieser Reform profitieren, dass ich die auf meine Seite kriege und dass sie, sagen wir mal, wenn die in Berlin dann stehen, dass sie die Demo wechseln und sich auf die Demo stellen, wir haben es satt.
Herr Dr. Kopperz, mir fallen da immer die Schleckerfrauen ein, das waren 300.000, die hat man locker ins Schad gedrückt, ja, die waren weg, da hat keine Sau nach gekräht, muss ich mal so sagen, aber das nur nebenbei. Wenn wir aber zu diesen Problemen kommen, da gefällt mir ein Satz, den Sie in dem Buch oder eine Überschrift, Öko kann zur Routine werden, wenn wir die Werbung zurückdrängen. Und die läuft ja gerade auf Hochtouren zum Weihnachtsgeschäft und niedrig und billig und ganz schnell noch. Ist das eine Chance? Da haben Sie ja die ganze Werbeindustrie gegen sich, wenn Sie eine solche These vertreten.
Ja, ich habe viele solcher provokanten Thesen drin, wo ich aber meine, man muss diese einfachen Wahrheiten einfach aussprechen. Es hilft nichts, auch wenn die Wissenschaftler sich davor drücken. Das ist ja eine ganz banale Erkenntnis. 30 Milliarden Euro werden im Jahr ausgegeben in Deutschland, damit die Menschen motiviert werden, Produkte zu kaufen, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Viele Dinge kommen in die Welt, Innovationen, von denen wir jetzt sagen würden, das brauche ich nicht. Aber das E-Book wird in ein paar Jahren unverzichtbar sein. Ja? Und das kann man jetzt nicht verhindern, man kann nicht Innovationen verhindern, aber die Werbung für Produkte zu begrenzen, die wirklich auf schlimmste umweltschädlich sind, das wäre ein erster Schritt. Also meine Vision ist, bei allen Autos, die mehr als 130 Gramm CO2 emittieren, da kommt jetzt erstmal so ein Spot unten drunter, wie beim Tabak damals. Kann dieses Auto sein. Emittiert so und so viel CO2, der EU-Umweltminister rät. Das wäre mal ein Anfang. Man könnte sogar so weit gehen, dass die Werbung für Autos, die halt besonders klimaschädlich sind, dass sie einfach untersagt wird. Beim Tabak haben wir das ja gemacht. Und man hat das nicht ohne Grund gemacht beim Tabak. Weil die Werbung den Menschen suggeriert hat, das ist eine total coole Sache, Rauchen. Und häufig auch suggeriert hat, das ist ungefährlich. Und deswegen haben die genau diese systematische Hemmschwelle, haben die angepackt. Und wenn wir das ernst meinen beim Klimaschutz, müssen wir es auch bei anderen Werbungsansätzen tun. Es gibt ja auch einen Werberat und so weiter, der sowas kontrollieren kann. Institutionell haben wir das im Grunde schon angelegt.
Vor dem nächsten Beitrag gönnen wir uns noch eine Musikpause. Die wird überbrückt von Bell und Sebastian, I Want the World to Stop, und von der Band of Horses mit Factory.
Radio frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer, jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Im Stadtgespräch mit Josef Ahlke und Richard Schäfer stellen wir heute Dr. Michael Kopperz vor. Er hat ein Buch zur nachhaltigen Entwicklung geschrieben mit dem Titel Ökoroutine.
Herr Kopperz, eben habe ich schon auf die große Politik abgehoben, dass die gar nicht unbedingt dagegen haben. Wie ist es denn mit der Wirtschaft bei Ökoroutine?
Ja, also an der Oberfläche sind sie erstmal dagegen, gegen höhere Standards. Aber versteckt haben sie überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil, sie rufen regelrecht danach. Und das ist das Faszinierende. Die Vereinten Nationen haben vor einigen Jahren 1000 Vorstände weltweit befragt, was muss geschehen für mehr Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmen. Und da haben 8 von 10 von diesen Top-Managern gesagt, dafür brauche ich radikalere Vorgaben der Politik. Ich muss sagen, ich finde das geradezu faszinierend, dass die Manager bei der anonymen Befragung nach höheren Standards rufen oder höheren Vorgaben. Verstehe aber auch warum. Wenn einem das klar ist, wie der Kapitalmarkt funktioniert, ist das sofort einleuchtend. Wenn ich vertrete meine Aktionäre als Manager und muss im Grunde rein formal maximale Rendite und Profit erwirtschaften. Und wenn ich zum Beispiel einen höheren Standard für meine Produkte festlege und es wird dadurch nur minimal teurer, dann gehen die Leute zum Wettbewerber. Und das macht der Anleger nicht mit. Dann zieht der Kapitalmarkt sein Geld ab. Das ist eine ganz einfache Logik. Wenn aber das Unternehmen, nehmen wir zum Beispiel Nike und Adidas, wenn Nike weiß, dass Adidas auch über die nächsten 10 Jahre ökofaire Standards einhalten muss, ist das gar kein Problem für beide. Denn das Wasser hebt dann alle Boote und alle profitieren, insbesondere halt auch die Arbeitnehmer in den armen Ländern. Und das ist das Faszinierende. Und nach meiner Einschätzung ist das geradezu ein Appell an Politik, mutig zu sein und sich auch was zu trauen.
Frau Hopfgarten, wenn Sie das jetzt von Herrn Kopert so hören, was wäre denn dann für Thüringer Ökoherz, damit es vorangeht mit biologischer Landwirtschaft, mit einer anderen Schulversorgung? Was wäre das, was Sie sich dann als erstes eigentlich wünschen würden, damit Ökoroutine wird in Ihrem Bereich?
Was mir so als erstes einfällt, wäre auch die Ausschreibungsbedingungen zu verändern. Ein Studentenwerk, Mensa vom Studentenwerk, die zum Beispiel eine Ausschreibung machen müssen, den billigsten und preiswertesten Anbieter nehmen. Und das kann unter Umständen der aus Holland sein oder aus Frankreich sein. Und der kleine, regionale, der saisonal produzierende Betrieb fällt ja einfach hinten runter. Wenn man da diese kleinen Schalter umlegen würde, könnte das schon eine Veränderung zum Positiven bewirkt werden.
Ja, das ist in der Tat, sehe ich, auch ein Problem. Ich bin ja ein großer Freund von europäischen Standards, weil dann die Unternehmen auch im Wettbewerb gleichgestellt sind und für die Unternehmen dann höhere Standards auch kein Problem darstellen. Und im europäischen Raum müssen ja alle Produkte, die eingeführt werden, müssen unsere Standards einhalten. Deswegen, das ist das Reizvolle daran. Aber die Europäische Union ist zum Beispiel auch, hat einen Wettbewerbsfetisch. Und das ist quasi auf EU-Ebene, es gibt einen Wettbewerbskommissar, es ist quasi wie ein Selbstzweck, ein Mantra, ein Dogma. Und davon wegzukommen, das würde ich mir schon wünschen. Das geht ja ein bisschen jetzt zu TTIP und so weiter, die Diskussion, dass quasi jedes Produkt internationalisiert wird und einem radikalen Wettbewerb ausgesetzt wird. Und da denke ich, da ist gerade bei Lebensmitteln schon längst eine vernünftige Schwelle überschritten. Lebensmittel sollten soweit möglich lokal produziert und genutzt werden. Es ist völlig aberwitzig, dass ein Weißkohl aus Spanien importiert wird oder ähnliches. Und da sehe ich die Europäische Union eher in einer kritischen Situation, dass sie sich bei diesem Druck, Wettbewerb auszulösen oder auszuschreiben, da könnte man sich an der Stelle zum Beispiel zurücknehmen und den Kommunen es überlassen, zum Beispiel regional zu vergeben. Es gibt da teilweise jetzt schon leichte Änderungen bei den neuen Richtlinien, aber die Kommunen, denen fällt das noch schwer, sich daran zu halten, weil es komplizierter ist, als ein Schema X umzusetzen.
Das wäre natürlich gerade die aktuelle Diskussion sogar in Thüringen, Herr Kopert. Das Vergabegesetz wird gerade neu überarbeitet und da wird wieder überlegt, genau diese Paragraphen gerade ganz zu streichen, wo es um sozial und ökologisch geht, nur das am Rande. Da beschäftigt sich jetzt Zivilgesellschaft und kommunale Arbeitskreise mit. Mal gucken, was daraus wird. Aber das war das Stichwort für mich. Natürlich nochmal zu der Frage, Sie sehen ja, ich halte es Ihnen mal hin, im Radio, wenn man so will, jede Menge grüne Zettel in Ihrem Buch. Grüne Zettel in Ihrem Buch. Mich interessiert natürlich als Agenda-Koordinator in der Stadt Erfurt, was wäre denn so die Best-of oder das Ranking, die Reihenfolge, mit der ich mich jetzt mit der Zivilgesellschaft auf dieser kommunalen Ebene mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit einfach mal auf den Weg mache? Ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Was wäre denn das, was Sie mir jetzt als Kommunen in Deutschland gerade empfehlen würden aus Ökoroutine?
Wir haben ich nenne gleich ein Beispiel, aber vorweg möchte ich noch sagen, dass manches fällt den Kommunen sehr schwer, wenn sie wissen oder die Gefahr wittern, dass die Nachbarkommune das zum eigenen Vorteil ausnutzt. Also
Immobilien zum Beispiel, ja.
Zum Beispiel. Oder wenn jetzt Erfurt sagt, so, wir machen hier keine neuen Gewerbeparks mehr, wir haben eigentlich genug, dann weiß man ganz genau, dann wird im Umland Gewerbegesiedlung ausgewiesen und dann hat man einen Nachteil, weil die hier die Steuer einfahren. Also bräuchte man da schon Absprachen bzw. bundesweite Vorgaben. Beim Bau von Einfamilienhäusern ist genau das Gleiche. Wenn ich das in meiner Stadt mache, dann sagen die, ja, dann bauen die in der Nachbargemeinde, da ist insgesamt ja nichts gewonnen. Und da gibt es ganz viele Beispiele, dass Kommunen auch miteinander im Wettbewerb stehen. Und es ist teilweise regelrecht eine Abwärtsspirale. Der Gipfel dessen sind ja die ganzen Regional-Provinzflughäfen, Städte und die Regionen sich gebaut haben. Millionengräber mittlerweile. Alle pushen immer noch weiter Geld rein in dieses Untergangsprojekt. Und das kam auch in die Welt, weil das hat eine Kommune oder Region gemacht und dann hieß es ja, da müssen wir es mitziehen, sonst wird unsere Wirtschaft Schaden davontragen. Und so haben sich alle quasi dieses finanzielle Grab da geschaufelt. Was wäre jetzt eine Maßnahme, die ich vorschlagen würde, die jetzt unabhängig davon ist, was der Bund für Rahmenbedingungen setzt? Das wäre zum Beispiel, das wird jetzt ein bisschen vielleicht detailliert und kleinteilig klingen, aber es hat einen Rieseneffekt. Die Energieeinsparverordnung sieht vor, dass ein Gebäude, bei dem mehr als 10% der Fassade erneuert wird, also wenn der Putz saniert wird, ganz einfach gesprochen, dann muss die ganze Fassade auch energetisch optimiert werden. Also kurz, da muss Dämmung dran. Muss nicht Steinwolle, muss nicht Styropor sein, kann auch Steinwolle sein, aber irgendwas muss da eigentlich geschehen. Das schreibt das Gesetz vor. Die Bauämter kümmern sich aber in der Regel gar nicht drum, haben meist auch gar keine Zeit dafür. Und da ist meine Hypothese, ich kann das noch nicht beweisen, weil ich habe noch kein Projekt dazu gehabt bisher. Meine Hypothese ist, dass ein Mensch im Bauamt, der regelmäßig guckt, ob das umgesetzt wird, also wenn jemand sein Gerüst aufbaut, die Maler kommen, wenn man mit dem dann ein Gespräch führt, sag mal, ist sie eigentlich bewusst, dass es hier eine Vorschrift gibt, hier die Fassade zu dämmen, dass solch eine Person viel mehr für den Klimaschutz bewirken könnte als ein Klimaschutzbeauftragter. Das ist wirklich ein handlungsorientierter Ansatz, wo wirklich was passiert, auch im Gebäudebereich, der größte und wichtigste Bereich. Das wäre jetzt einer von vielen Vorschlägen, die ich auch in dem Buch da kurz skizziere. Das wäre auch einer, würde ich sagen, der relativ praktikabel und einfach ist. Ein bisschen schwieriger ist es bekanntermaßen immer in der Verkehrspolitik. Das merkt man auch daran, dass beim CO2 im Verkehr quasi sich nichts getan hat, bundesweit. Also die CO2-Emissionen im Verkehrsbereich gehen überhaupt nicht zurück.
Ja, weil die Autohersteller ja auch getrickst haben, enorm getrickst haben. Und wenn ich jetzt in die Stadt reinfahre und sehe oben in Erfurt Eingang, bitte lassen Sie Ihr Fahrzeug stehen, erhöhte Umweltbelastung, da fasse ich mich an den Kopf, weil ich sage, ja, wenn die nicht getrickst hätten, hätten wir vielleicht diese erhöhte Umweltbelastung nicht.
Ja, da kann man jetzt über die Automobilindustrie schimpfen, aber die Kommunen schaffen das ja auch nicht. Ein anderer Vorschlag von mir ist ja, in den Städten die Zahl der offenen Stellplätze jedes Jahr um 1-2% zu reduzieren. Auch wieder hier, langsam. Keine Zäsur, sondern ein Fahrplan, den man über 10, 20 Jahre verfolgt. Das hat Zürich und Kopenhagen gemacht und man weiß, wenn die Menschen in die Stadt fahren und einen Parkplatz suchen und das dauert länger und wird umständlicher und es gibt auf der anderen Seite auch ein gutes Angebot mit Straßenbahn oder Bus, dann fangen die Leute langsam an umzusteigen. Es setzt langsam einen Lerneffekt ein. Wenn ich den Parkraum etwas teurer mache und beispielsweise auf den Automaten, der noch draufklebe, die 30 Cent, die pro Stunde jetzt extra eingenommen werden, die fließen in die Förderung des Busverkehrs, dann setzt mental ein Umdenken ein durch diese strukturellen Veränderungen. Und das ist trotzdem aber enorm schwer. Versuchen Sie mal hier einen Parkplatz abzubauen, dann gehen die Bürger sofort auf die Barrikaden. Ich sage mal, die beißen ins Tischbein vor Wut. Es ist kein leichtes Unterfangen und es braucht dann auch sehr viel Zähigkeit auch in der Politik, das zu machen und im Grunde auch Geschlossenheit. Aber wenn jetzt mehrere große Fraktionen sagen im Rat, das machen wir, dann klappt das auch. Aber wenn sie sich dann schon bei solchen Kleinigkeiten selbst zerfleischen, dann wird es natürlich sehr schwierig.
Herr Koppert, Sie haben mit dem Buch jetzt eine Anregung geschaffen. Ihnen ist wahrscheinlich aber bewusst, Sie müssen noch eines nachschreiben, oder?
Nein, wieso?
Meinen Sie, das ist jetzt erstmal so ein Level, wenn das alle gelesen haben, wenn das alle Kommunen auch verstanden haben, dann gibt es einen Ruck in Richtung Ökoroutine.
Ja klar, mit diesem Buch ist alles gesagt. Nein, kleiner Scherz. Also, als ich meine Studie Zukunftsfähiges Hamburg vorgestellt habe, da kam jemand auf mich zu, also das war vergleichsweise großer Presserummel, 250 Teilnehmer waren angekündigt, dann kam einer auf mich zu und sagte, also ich war gerade erst reingekommen, hatte das Buch selber noch gar nicht gesehen, das war druckfrisch, und dann sagte einer zu mir, Kopertz, das ist ja nur die 10. Studie, die wir schon zu den 9 anderen, die wir schon haben. Kennen wir doch alle schon. Und da habe ich gesagt, ja, das ist gar nicht so verkehrt. Das meiste ist irgendwo schon mal geschrieben oder gesagt worden. Und dann habe ich gedacht, also erstmal war es ja ziemlich frustrierend, gerade sollte ich die Studie vorstellen und dann muss ich mir sowas anhören. Und dann ist mir aber, als ich auf dem Podium war oder im Rednerpult, habe ich dann gemerkt, wie ich antworte. Es stimmt, es ist alles bereits mal gesagt worden. Aber es kann jetzt ja nicht heißen, dass wir, und es ist aber noch viel weniger getan worden, und das kann ja nicht heißen, dass wir jetzt für immer schweigen. Für mich ist klar, das Engagement für den Klimaschutz und für die zukünftigen Generationen, das braucht Wiederholung. Es gibt Menschen wie Hermann Scheer oder Ernst-Rich von Weizsäcker, die haben über 20 Jahre ein Konzept, eine Strategie immer wieder präsentiert und dafür geworben. Und ich glaube, gerade solche Leute sind es, die Veränderung in Gang bringen. Und mir ist völlig klar, dass ich in 20 Jahren wahrscheinlich immer noch genau das Gleiche sage wie jetzt mit ein paar neuen Ideen. Aber das ist halt meine Mission. Ich gebe nicht auf. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, auch im Wissenschaftsbetrieb, dass die Kollegen wissen, okay, es geht nicht immer um die neueste Entwicklung, sondern auch darum, keine Angst zu haben vor Wiederholung.
Das sagt Dr. Michael Koppertz, der das Buch Ökoroutine vorgestellt hat heute im Stadtgespräch. Das war das Stadtgespräch für heute. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, ein paar erholsame Stunden und würden uns freuen, wenn Sie dann in der nächsten Woche wieder einschalten hier am Donnerstag um 11 zum Stadtgespräch. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagen Josef Alke und Richard Schäfer.